Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen und als erstes danken für diese Einladung. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Ich fühle mich auch sehr geehrt, da beim letzten Schöpfungstag hat es geheißen, hier das Projekt vorstellen zu dürfen. Ich bin gestern, es war gerade die Stimme meiner jüngeren Tochter, sie war eigentlich vorgesehen, auch als Gast hier mit Amira zusammen, hat es aber vorgezogen, in den Kinderhort zu gehen. Der ist so attraktiv hier im Haus. Kommt sie doch noch dazu. Wir sind gestern Nachmittag angereist. Meine Frau, die beiden Mädchen, haben die Umgebung ein bisschen erkundet und waren sehr beeindruckt. Also es ging nicht mal eine Stunde. Wir waren ganz beglückt, erfüllt über diesen beseelten Ort. Wir waren noch nie hier, werden sicher wiederkommen. Ganz herzlichen Dank. Ist eine Entdeckung für uns, diese Einbettung in eine wunderbare Landschaft. Auch die Vegetation ist schon viel weiter fortgeschritten. Bei uns. Am Abend dann, als dann unsere Mädchen endlich doch noch geschlafen haben, habe ich im Schein der Nachttischlampe in diesem Buch geblättert, habe darin gelesen, vor allem auch die Einleitung und andererseits das Referat, das ich verpasst habe gestern Abend, und ich war wirklich schwer beeindruckt. Also da ist mir ein einzigartiges Format, hat mir da entgegengestrahlt, und ich möchte im Namen der Meldestelle für Glücksmomente, das ist unsere Aufgabe, einfach den Veranstaltern mal ein ganz herzliches Dankeschön sagen und ihnen gratulieren zu diesem wunderbaren Format. Ich habe auch vorgestern ein bisschen reingehört, gelesen im Blog über die Veranstaltung. Und habe mich da schon sehr erwärmt. Wir kennen uns eigentlich nicht, jetzt haben uns vorher noch nie gesehen, aber mir war sofort klar, irgendwie, wo ist deine Seelenverwandtschaft? Und ich möchte drei Worte erwähnen aus dieser Lektüre gestern Abend, die bei mir besonders hängen geblieben sind. Drei Worte, die heißen Dramaturgie der Zwischenräume. Und das hat mich sehr, sehr angesprochen. Die Dramaturgie der Zwischenräume, jetzt in meinen Worten, so wie ich es verstanden habe, ein Plädoyer für Pausen, für Leere, für Stille, ein Plädoyer für eine rhythmisierte Zeit, für einen guten Wechsel zwischen Spannung und Entspannung, ein Plädoyer für Leere, Leerräume, Leerzeiten, die gibt es ja nicht mehr allzu häufig bei uns. Und dieses Plädoyer hat mich unweigerlich an Dr. Murke erinnert. Ich habe es gestern schon ganz kurz angesprochen, ich konnte aber nicht mehr weiterzählen, deshalb möchte ich das jetzt tun. Ganz kurz erzählen aus einer Kurzgeschichte von Heinrich Böll mit dem wunderbaren Titel Dr. Murkes gesammelte Schweigen. Ich weiß nicht, ob Sie Dr. Murke kennen. Ich deute die Geschichte nur an. Ist in den 50er Jahren entstanden. Es geht um einen kauzigen Radiofunkreporter. Er ist darauf spezialisiert, Interviews zu führen, 30, 60 Minuten mit vermeintlich bedeutsamen Menschen. Vielleicht sind sie auch bedeutsam, aber irgendwann ist er einfach so genervt ab diesem Geschwätz. Und er stellt auch fest, dass es fast nie eine Pause gibt. Die reden und reden und reden. Und irgendwann erfindet er wie eine Art Therapie für sich. Damals gab es ja noch diese schönen Bänder, da hat man die Beiträge bearbeitet, man hat Stellen herausgeschnitten. Und er spezialisiert sich auf die ganz seltenen Momente des Schweigens. Die schneidet er heraus, schneidet sie neu zusammen und es entsteht das goldene Band des Schweigens. Und die liegt bei ihm sorgsam auf einem Schrank oben. Abends holt er die runter und hört sich abends einfach dieses Band an. Also eine fantastische Idee von Heinrich Böll. Und das passt eigentlich zur Einleitung auch. Das Beste, was man tun kann für unsere Welt, sich entspannen. Dr. Murke ist ein Vorbild dafür. Dr. Murke, finde ich, ist heute noch hochaktuell. Der hat wirklich mit dieser Geschichte ins Schwarze getroffen, dass eben diese seltenen Momente wichtig sind. Deshalb hat mich eben diese Dramaturgie der Zwischenräume, der Zwischenzeiten so angesprochen. Und ich möchte als kleine Hommage an Dr. Murke, aber vor allem auch an die Veranstalter, jetzt in den nächsten 60 Minuten sieben kurze Schweigesequenzen einbauen. Das heißt, meinen Redefluss unterbrechen, und zwar indem ich Ihnen sozusagen eine Frage stelle für den inneren Monolog. Ich habe mal ein wunderbares Zitat gelesen, dass Fragen das Vorzimmer der Erkenntnis sind. Aber es braucht Raum und Zeit, diese Fragen ein bisschen einnisten zu lassen. Ich werde das versuchen und damit eben an Dr. Murke und ans Konzept, an die Idee der Veranstalter erinnern. Es heißt Festival für eine gute Zukunft. Die Zukunft ist unsere Jugend, sind unsere Kinder. Ich habe auch mal den Begriff Enkeltauglichkeit gelesen. Ich finde das ein wunderbares Wort. Ich bin noch weit entfernt, Enkel zu haben. Aber wir haben zwei kleine Mädchen. Ich wollte sie kurz vorstellen. Malena links ist jetzt gerade eingetroffen. 3,5. Sie kommt schon. Du sollst auch ein bisschen mitmachen. Und Amira, sie ist im Moment noch im Kinderhort, vielleicht kommt sie auch noch dazu. Seit wir Kinder haben, ist mir noch viel bewusster geworden, wie wichtig es ist, Utopien Raum zu geben. Also sich über Zukunft Gedanken zu machen, für mich ein wunderbares Bild, symbolisch, sie sind in den Startlöchern, haben noch ein Funkeln in den Augen. Ich bin sehr gespannt, was ihnen die Zukunft bringt und ich hoffe, dass die Arbeit an Utopien eben auch unsere Welt weiter verändert und wir in Bewegung bleiben. Willst du hier oben sitzen? Hm? Ja. Irgendwann wird es dann doch ein bisschen schwer für mich, dich zu halten. Und du schaust da sein. Genau. Meine Aufgabe ist, und das habe ich auch gelesen im Buch der Sprechenden, sie sollen ein Zukunftsbild entwerfen, ein Zukunftsbild präsentieren. Ich möchte gerne ein Zukunftsbild entwerfen zur Stadt als Bühne, eine Facette. Ich bin ziemlich nervös geworden vorher schon, aber auch beim Zuhören bei der Einleitung, weil es da Zuschreibungen gibt, die sind immer seltsam, wenn man selber vorgestellt wird. Ich möchte eine kleine Facette vorstellen. Und zwar geht es um einen Traum, den ich hatte vor ein paar Jahren, der Anfang von Stadt als Bühne, nämlich der Traum einer Stadt, auf deren Bühnen Stadtfiguren auftreten, die mit einfachsten Mitteln versuchen, die Sinnlichkeit und Lebensqualität zu erhöhen der Menschen an diesem Ort, in diesem Dorf, in dieser kleinen Stadt, das öffentliche Leben poetisieren und den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Das war mein Traum. Stellen Sie sich vor, Sie besuchen irgendeine Stadt und Sie betreten den Stadtraum durch einen roten Vorhang. Sie werden begrüßt, willkommen geheißen. Schön, dass Sie da sind. Vielleicht werden Sie sogar abgeholt auf dem Bahnhof und betreten durch das Tor der Stadt eben diesen Ort. Sie verlassen ihn auch wieder durch einen roten Vorhang, um bewusst zu machen, dass man Städte, Orte auch als Bühnen betrachten könnte. Bühnen des Alltags, statt als Bühne, ist in dem Sinne ein Versuch, einen dramaturgischen Blick auf die Bühnen zu werfen, auf Straßenplätze, Brunnen vielleicht, Parkanlagen und so weiter, auf denen unser Leben spielt. Und das hat mich erinnert an ein Zitat von Shakespeare. Eigentlich über diese Perspektive auch Alltag zu beobachten, nicht nur auf der Theaterbühne. Auch ein Zitat von Ralf Dahrendorf passt eigentlich sehr gut zu diesem Ansatz, nämlich die soziale Welt als Bühne zu betrachten, mit Publikum, Darstellern und Außenseitern, mit Zuschauerraum und Kulissen, also die Vorder-, die Hinterbühnen zu betrachten, den Vorhang zu öffnen. Statt als Bühne ist als erstes eine Schule der Wahrnehmung. Also es geht darum, vielleicht auch den eigenen Heimatort, das ist am schwierigsten, sozusagen die oberste Stufe, wieder mit neuen Augen zu sehen, auch die Qualitäten des Orts zu erfassen, diesen Raum auch als sinnlichen Raum zu entdecken, vielleicht auch mitzugestalten. Und der Ausgangspunkt war für mich ein Zitat eines Schweizer Schriftstellers, Hans Bösch, die sinnliche Stadt. Ich lese es kurz vor, weil da schon so viel Potenzial drin ist, wie man Städte betrachten, aber auch gestalten könnte. Es heißt da, die Stadt ist nicht allein visueller Raum, sondern gleichzeitig auch Hörraum, Geruchsraum, Tastraum, kinästhetischer Raum, also Bewegungsraum für das Spiel, den Tanz, den Schritt, den Sprung, erlebbar mit Muskeln, Knochen und Haut, erlebbar für den ganzen Menschen. Sie ist sinnlicher Raum, wird hier behauptet. Jetzt, das letzte Mal, als ich das erproben konnte, war gerade diese Woche, und zwar im Südosten der Steiermark. Ich war zum dritten Mal eingeladen für Gastvorlesungen. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal waren, in Bad Gleichenberg, ein etwas maroder, sehr interessanter, wunderbarer Kurort, 2.500 Einwohner, am Verfallen, wartet darauf, wach geküsst zu werden, wartet darauf, die Bühnen zu erkennen, sie zu gestalten. Ich habe mit angehenden Master, sie studieren Gesundheitsmanagement im Tourismus, habe ich mich auf den Weg gemacht durch diesen Ort diese Woche und wir haben als erstes unsere Wahrnehmung geschult. Ich wollte mit ihnen die Sehgewohnheiten brechen. Und wir haben uns in einen stillgelegten römischen Brunnen gesetzt, eine Brunnenfassung, und haben über Brunnen philosophiert. Weshalb über Brunnen? Einerseits, weil Brunnen natürlich an diesem Ort eine ganz wichtige Bedeutung haben, weil das Wasser, Heilquelle, ganz wichtig ist, es auch ganz besondere Brunnen gibt, auch den Beruf des Brunnenarztes, habe ich noch nie davon gehört, bin durch ein Denkmal darauf aufmerksam geworden. Und wir haben diskutiert, philosophiert über die Geschichte, den Ursprung, die Bedeutung, die Symbolik von Brunnen, auch wie sie genutzt werden. Und ich habe Ihnen dann 5 Beispiele gezeigt, wie man Brunnen auch neu interpretieren könnte, wenn man das gewohnte Sehen ablegt. Und eigentlich könnte man wie eine Art Brunnentypologie aufstellen. Das Schöne ist, dass es Brunnen an jedem Ort gibt, in x Variationen. Und ich kann eigentlich nicht mehr anders als ein Brunnen nicht nur vorbeilaufen, sondern die ganz genau zu betrachten. Man kann eigentlich 2 Modi unterscheiden. Einen Modus mit Wasser und einen ohne. Im Winter hat sie einen Brunnen keine Wasser, da wird abgestellt. Und eigentlich auf den zweiten Blick für mich noch die spannendere Situation, wenn das Entscheidende fehlt. Man könnte es auch als Defizit betrachten. Aber dort ist eigentlich ein riesiges Potenzial, wenn man das genau betrachtet. Ich kann nicht mehr anders, als in Brunnen hineinzusehen, wie sie aussehen, wenn sie leer sind. Und da macht man ganz spannende Entdeckungen. Nämlich, dass da ein Teil der Stadtarchitektur ist. Ich nenne es für mich ein Möbelstück im öffentlichen Raum. Es ist begehbar, ist eine Art Sitzinstallation, die man auch nicht nützen könnte, für ganz andere Zwecke. Ein Bild aus St. Gallen, also sehr geeignet für einen Erzählkreis. Heute Nachmittag ist ja ein Stuhlkreis, Dialog, könnte man hier auch wunderbar machen. Also ist ja alles da, kostenlos, steht zur Verfügung als Teil der Bühne einer Stadt, um es zu nutzen. Zweites Beispiel aus der Stadt Frauenfeld, ein ganz anderer Brunnen, jetzt mit Wasser. Das Wasser ist vielleicht etwa so hoch. Und ich habe da mit Jugendlichen die Idee entworfen. Der Titel ist »Heiße Köpfe, kalte Füße«. Wieso nicht Sitzungen während der Hitzeperiode direkt im Brunnen zu machen? Muss ja nur die Schuhe ausziehen. Wahrscheinlich gibt es auch ganz andere Ergebnisse. Also bin ich überzeugt davon. Beispiel aus Herisod, eine Umsetzung meiner Frau, eine Inszenierung auch mit Jugendlichen. Es ging darum, die Verantwortung zu übernehmen, im Gemeinwesen einen Beitrag zu leisten. War ein Ergebnis aus einem größeren Projekt. Es ging darum, den eigenen Ort, das Gemeinwesen unter die Lupe zu nehmen, nach schlummernden Potenzialen, nach Locations, die es gibt an diesem Ort. Und entstanden ist unter anderem diese Erfindung, ein Fußballbistro. Jugendliche, die auf ganz einfache Art hier, das ist ambulant, muss nicht ständig sein, sondern einfach an gewissen Tagen statt Unterricht man hier eben ein kühles Getränk serviert. Und zwar einfach Trinkwasser aus diesem Brunnen. Ein ganz tolles Erlebnis, auch als Bild. Und ich glaube, da werden einige verführt, das sich reinzusetzen. Dann die Kuhtränke vor unserem Haus, beim Bauernhof, als Taufort. Amira wurde im Brunnen getauft. An einem anderen Brunnen, ganz in der Nähe beim Haus, Malena. Ein unglaubliches Erlebnis in dieser natürlichen Umgebung. Und als letztes Beispiel, ein Beispiel aus Rorschach, der Jakobsbrunnen, der ist auf unserer Seite, Bodensee, der Anfang des Pilgerwegs. Ein Brunnen, der seit 100 Jahren da steht, der eine ganz sinnliche Glocke hat. Diese Glocke klingt jeden Tag, Wochentag, Sonntags um 11 und 18 Uhr. Die Glocke, die strahlt aus in die Gassen dieser Stadt. Und als ich das richtig wahrgenommen habe, jetzt so unter der Perspektive, die sinnliche Stadt, auch der Hörraum, hat mir eigentlich nur etwas gefehlt, dass diese Glocke leider in den 70er Jahren elektrifiziert wurde. Und ich habe mir überlegt, wäre es nicht ein Gewinn, da wurde der Mensch ersetzt durch eine Maschine, wäre es nicht ein Gewinn, das rückgängig zu machen. Und ich habe das einfach mal öffentlich ausgesprochen als Idee, habe irgendwann auch öffentlich ausgeschrieben, es wird ein Glöckner gesucht, der Glöckner von Rorschach, der wieder von Hand diese Glocke betreibt. Und dann ist eigentlich etwas ganz Überraschendes passiert. Ich habe als erstes einfach natürlich recherchiert, überlegt, wer ist zuständig. Und dieser Mann ist zuständig, Alois Anbaun, für diese Glocke. Er ist von Beruf nicht Glöckner, aber er war von dieser Idee sofort so fasziniert. Da habe ich gesagt, kannst du nicht mal das Gewand anziehen? Schwarzer Umhang, dieser Hut. Wir haben es mal getestet, es funktioniert, mit einem Strick daran zu ziehen. Er ist inzwischen der Oberglöckner, weil ich habe das öffentlich ausgeschrieben und die riesige Überraschung war, dass sich 17 Frauen und Männer beworben haben für dieses Ehrenamt. Und wir fanden statt, jetzt ein Casting zu machen, was gar nicht so schlecht gewesen wäre, weil zum Teil muss man Angst haben um die Glocke, wenn man die verschiedenen Glöckner jetzt läuten hört. Es haben sich diese 17 Frauen und Männer beworben und wir fanden dann, wir nehmen alle. Und jetzt ist es so, dass einmal im Monat der sogenannte Glöckner-Treff ist und die sozusagen diese Termine untereinander verteilen und da wird zum Teil richtig gestritten. Weil am Samstag kommen irgendwie Verwandte und ich möchte unbedingt dann und so weiter. Man sieht auch ein bisschen, es ist sehr interessant, wer hat sich gemeldet. Ich glaube, man kann sagen, die Geschlechter sind sehr gut verteilt. Ich würde auch sagen, so ein bisschen Silver Age, vielleicht zwischen 50, 70, eher die ältere Generation. Und ich finde es wirklich ein Phänomen, darüber nachzudenken. Ich habe es noch nicht wissenschaftlich erhoben, aber eigentlich würde ich es gerne mit Interviews erheben. Warum machen diese Leute mit? Und die zweite Überraschung ist, ich fand es ganz toll, dass diese 17 starten. Und zwar war das Ende März, Ende Oktober haben wir gesagt, wir machen Winterpause. Es war für die keine Frage, dass es weitergeht. Also jetzt ist es das vierte Jahr. Und es kommen immer wieder mal neue dazu. Einer wurde entlassen, der hat den Ansprüchen nicht genügt, des Oberglöckners. Er kam zum Teil zu spät, hat das Gewand nicht richtig getragen. Und ich finde das eigentlich schon auch eine Qualität. Es ist nicht irgendwie eine Witznummer, es ist kein Jux, sondern es ist ein Ritual. Es gibt eine Hinterbühne, nämlich die nächste Kneipe zu diesem Brunnen. Da hängt in der Kneipe eben dieses Gewand. Und wer Glöckner ist, Glöcknerin, geht rechtzeitig dorthin, zieht sich um, guckt nochmal in den Spiegel und dann geht man ganz langsam zum Glockenhaus, schließt das Glockenhaus auf, beginnt dann zu läuten und dann entstehen immer Gespräche. Weil das fällt natürlich auf. Also eigentlich ist es wie eine Art Fragezeichen. Die Leute kommen, fragen, um was geht es da, bin ich da in eine andere Zeit geraten? Und dann entstehen ganz wichtige Gespräche. Darum geht es eigentlich. Eine Initiierung, eine Verführung, innezuhalten, ins Gespräch zu kommen. Ich habe darüber nachgedacht, ich habe es noch nicht wirklich recherchiert, aber ich kann ein paar Gründe sagen aus Gesprächen, warum ich glaube, und das fände ich ganz interessant, als Prinzip darüber nachzudenken, warum machen diese Leute mit? Ich bin auf folgende Punkte gekommen. Ich glaube, dass dahinter sich Bedürfnisse gesellschaftliche verbergen. Und eigentlich könnte man jetzt weiterdenken, was könnte es für andere Rollen geben in einem Stadtkörper, die Bürgerinnen und Bürger übernehmen können. Ich glaube, dahinter versteckt sich einerseits das Stichwort Sinn. Es ist eine sinnhafte Aufgabe. Als zweites, es ist eine Aufgabe. Als drittes, es ergibt eine natürliche Tagesstruktur. Ich denke jetzt gerade, einsamere, ältere Personen haben das vielleicht nicht. Oder man baut sie mit viel Geld künstlich auf. Wieso nicht natürliche Tagesstrukturen? Es schafft Gemeinschaft. Also diese Gemeinschaft, sie üben das Amt alleine aus und zu diesem Termin, aber treffen sich immer wieder. Es gibt eine Verbindung. Es gibt Beachtung, öffentliche Aufmerksamkeit. Und was sicher auch dazu gehört, es hat auch was mit Kindheit zu tun. Also der eine hat mir gesagt, er macht mit, weil er als Kind mit dem Dreirad um diesen Brunnen gefahren ist. Ihn erinnert das immer in diese Zeit. Also es ist eine Mischung aus x verschiedenen Gründen, x verschiedenen Bedürfnissen, die offensichtlich hier abgedeckt werden, die dazu führen, dass Menschen ohne irgendwie materiell was zu bekommen, hier mitmachen. Und zwar nachhaltig über eine längere Zeit, also viel, viel länger als ich gedacht habe. An der Stelle möchte ich eine erste ganz kurze Schweigesequenz machen. Eine Frage als Vorzimmer der Erkenntnis an Sie, wenn Sie sich überlegen, an Ihren Wohnort, an Ihre Gemeinde, Kommune denken, was für Aufgaben wünschen sich Bürgerinnen und Bürger zu übernehmen? Ich habe bewusst nicht geschrieben, was könnten Sie übernehmen, was sollten Sie übernehmen, die Aufgaben gibt es ja auch, sondern angesetzt bei den Bedürfnissen der Menschen. Ich weiß nicht, ob es Ihnen lange vorgekommen ist oder kurz, das ist ja sehr individuell. Ich möchte jetzt einen kurzen Überblick geben, einen Einblick in Stadt als Bühne. Ein Projekt, welches, ich glaube, das ist ganz wichtig zu erwähnen, eigentlich ein Fachhochschulprojekt ist. Es ist durchgeführt worden 2005 bis 2009, während 4 Jahren, wirkt nach in Ausläufern, durchgeführt im Fachbereich soziale Arbeit. Ich hatte pro Seminar etwa 60 Studierende, habe das gemeinsam gemacht mit Selina Ingold, wir waren immer ein Duo. Entstanden ist eine Fortsetzungsgeschichte aus 9 Kapiteln. Der Abstand zwischen den einzelnen Kapiteln war 6 Monate. Das ist rein strukturell bedingt, weil dieses Seminar ging immer 4 Tage im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, alle 6 Monate stattfindet. Hat sich aber erwiesen, dass das ein ganz guter Abstand ist, um eine Geschichte weiterzuerzählen. Ich glaube, einmal im Jahr wäre zu wenig. Häufiger als 2-mal pro Jahr wäre vielleicht auch zu aufdringlich. Also es gab auch wieder diesen Zwischenraum dazwischen, den man aber auch natürlich füllen kann mit kleinen Geschichten dazwischen. Die Geschichten bauen aufeinander auf und es geht immer um dasselbe Thema. Es geht immer um die Identität eines Ortes, einer kleinen Stadt. Und die haben wir versucht zu umspielen mit 9 verschiedenen Variationen. Die Variationen haben diese Titel. Im Ganzen haben sich 500 Studierende beteiligt an diesem Projekt. Und mir ist es wichtig, deshalb zu sagen, einerseits, woher der Ursprung kommt, aber gleichzeitig auch, wo die Schwächen und die Stärken sind in dieser Anlage. Also eine unglaubliche Stärke ist natürlich, in jedem Seminar 60 Studierende zu haben, die darauf brennen, anzupacken. Nicht nur zu theoretisieren, sondern wirklich anzupacken. Und ich glaube, da ist auch in der Bildung ein Riesenpotenzial, weshalb nicht Aufträge lösen, reale, statt Aufgaben. Weil diese Leute, auch ich bin schon finanziert im Rahmen dieses Seminars. Warum dann nicht was Sinnvolles tun für das Gemeinwesen? Das ist ein Grund, weshalb dieses Projekt so kostengünstig war. Und ich glaube, grundsätzlich auch volkswirtschaftlich wäre es ganz interessant, darüber nachzudenken. Könnte man nicht, es wäre allen gedient. Ich war gestern Abend nicht leider beim Referat, habe aber gestern im Buch nachgelesen, dass sich das wunderbar deckt. Verantwortung übernehmen fürs Gemeinwesen in einem sehr frühen Alter. Und ich glaube, das können bereits Kinder im Vorschulalter, wenn man sie ernst nimmt, diese Potenziale nutzt. Jetzt, ich möchte ein paar Geschichten vorstellen, 6 Stück aus dem Buch. Das Buch ist eine Dokumentation all dieser Geschichten. Ich beginne mit einem ersten Beispiel. Das war das Kapitel 1. Besonders wichtig, wenn man überhaupt mal startet. Ich schildere immer ganz kurz die Ausgangslage und den Lösungsansatz. Ausgangslage war das Stadtklima im doppelten Sinne. Es war ein bitter kalter November. Also einerseits meteorologisch, andererseits aber auch im übertragenen Sinn, dass in jeder ein bisschen größeren Stadt, das Rorschach hat knapp 9000 Einwohner, gibt es eine Anonymität. Die Menschen kennen sich wenig, also was ich jetzt hier Wir haben gerade heute Morgen darüber gesprochen. Unglaublich erlebe, wie die Leute hier an diesem Ort sich grüßen, wahrnehmen. Ich weiß nicht, ob das auch mit dem Vorarlberg zu tun hat. Ich finde das eine ganz herzliche Atmosphäre. Und hier ging es also darum, zu versuchen, und das ist ein roter Faden durch diese Geschichten, es geht immer darum, mit Humor, mit heiterem Ernst, spielerisch, so etwas aufzugreifen. Die Idee, die entstanden ist, und zwar über Nacht, haben die Studierenden einen Auftrag bekommen, ich weiß noch genau, wir sind gestartet an einem Montagnachmittag, 14 Uhr, dieses Bild ist genau 24 Stunden später. Die Aufgabe war, über Nacht sich zu verwandeln in eine Kunstfigur, wir haben es damals Butlerfiguren genannt, und auf den eigenen Ressourcen aufgebaut, eine Idee zu entwickeln und gerade umzusetzen im öffentlichen Raum, was sie mit ihren Ressourcen beitragen könnten, um am rauen Stadtklima zu arbeiten. Jetzt bringe ich ein paar Beispiele. Ich bin mit meinen Brüdern vorausgegangen. Das ist für mich auch ein ganz wichtiges Prinzip. Nicht anderen Aufträge geben. Sie zuerst mal selber lösen. Und zwar haben wir einen neuen Beruf erfunden. Den Beruf des sogenannten Handföhners. Und die Schlagzeile bei der Vorschau in der Zeitung war: Dürfen wir Sie anföhnen? Ich weiß nicht, ob es den Ausdruck auch gibt in Vorarlberg. Also die Idee war, dass wir uns auf den Bürgersteig stellen, in privaten Haushaltungen Strom beziehen und einfach anbieten, sehr zurückhaltend, aber ich glaube, das ist sofort klar, worum es geht, wir bieten an, den Leuten die Hände zu füllen. Ist ja bitterkalt. Die Reaktion ist, dass, ich würde sagen, wirklich ein ganz hoher Prozentsatz schmunzelt und läuft weiter. Und dann gibt es einzelne Leute, und das finde ich schon ein ganz tolles Ergebnis, wenn Leute weiterlaufen und schmunzeln. Was will man mehr? Also ist niemand wütend geworden. Und dann gibt es einen kleinen Teil von Leuten, die bleiben stehen, kommen ins Gespräch und wollen natürlich wissen, was ist hier los, worum geht's? Was ist denn das für ein Blödsinn? Und dann ist man mitten im Thema, nämlich Stadtklima. Und hat eigentlich in dem Moment, wo das Gespräch beginnt, auf beiden Ebenen gearbeitet. Also man föhnt die Hände, meteorologisch, und gleichzeitig hat man ein Gespräch und durchbricht die Anonymität. Also mit einem ganz, ganz einfachen Prinzip, die Handföhne, die gibt es ja in jedem Haushalt wahrscheinlich, also ein Objekt aus dem Privaten in den öffentlichen Raum zu verschieben und damit irgendeinen Prozess auszulösen, Gespräche auszulösen. Dann haben die Studierenden übernommen, das ist der sogenannte Windschutzbutler. Also es war sehr windig in den Gassen und Sie müssen sich vorstellen, Sie sind in der Gasse unterwegs in die Richtung, der Windschutzbutler hat etwa einen Abstand von einem Meter. Und der läuft einfach rückwärts so und versucht, den Wind abzuhalten. Also auch eine ganz, ganz einfache Figur, kostet keinen Pfennig. Dann die Bettflaschenkurierin. Sie hat auch die Bettflasche entführt aus dem privaten Raum, in den öffentlichen Raum. Was kann man damit machen? Zum Beispiel die Warteplätze wärmen. Also, für ältere Leute, wenn sie auf den Bus warten müssen, das ist ja bitterkalt. Und diese unglaubliche Überraschung, dass der Bank schon vorbereitet ist, man muss nur noch drauf sitzen, man bekommt vielleicht sogar eine Wolldecke, kommt ins Gespräch in der Wartezeit. Also da gibt es Leute, die bleiben dann sitzen. Wieder eine kurze Schweigesequenz. Frage an Sie, hätten Sie den Auftrag bekommen? Die Einladung bekommen, hier mitzumachen. Ich denke, ich mache immer wieder die Erfahrung, ich glaube, das Kind in uns bleibt ja, ich glaube, wahrscheinlich ein Großteil in diesem Raum hätte Lust, ich nenne das positive Streiche zu spielen. Man verbietet sich das als Erwachsener. Aber wenn nicht wie bei einem klassischen Streich jemand zu Schaden kommt, sondern eben der Streich positiv ist, wäre da doch witzig mitzuspielen. Überlegen Sie mal für sich, in welche Rolle würden Sie gerne schlüpfen? Welche Dienstleistung würden Sie anbieten? Ich komme zu einem zweiten Beispiel. Es war genau ein halbes Jahr später, wie gesagt, dieser Rhythmus, 6 Monate später, wunderbares Wetter. Ich weiß nicht, wenn Sie an Ihren Ort denken, wie viele Liegeplätze es gibt im öffentlichen Raum. Es ist sehr selten. Es ist ein rares Möbelstück. Und ich glaube, es gibt Gründe dafür, warum es die nicht gibt. Wir haben uns überlegt, als Lösungsansatz, einfach mal zu versuchen, was passiert, wenn man im öffentlichen Raum überraschend 100 Liegestühle aufbaut. Und daraus ist eben diese Aktion entstanden. Ich habe in Tschechien nach langem Suchen, ich wollte wirklich diesen alten, klassischen Liegestuhl, diesen Typus gefunden, gibt es in der Schweiz leider nicht mehr, habe die bestellt und habe die dann im Hafenareal aufgestellt. Und in der kürzester Zeit sind die besetzt. Das zeigt doch, dass es offensichtlich ein gesellschaftliches Bedürfnis gibt, zu liegen. In südlichen Kulturen ist das erlaubt, erwünscht, ist das eine Gewohnheit. Also bei uns in der Schweiz ist es sehr verpönt, also im öffentlichen Raum liegen, Siesta machen. Dabei weiß man, Schopenhauer hat das mal wunderbar gesagt, Siesta machen ist eigentlich eine Art Aufziehen der eigenen Uhr. Wenn man die Zeit einhält, 20 bis 30 Minuten, sei die beste Zeit. Also wir haben versucht, über diese Aktion mit den Studierenden im öffentlichen Raum über Entschleunigung nachzudenken. Entschleunigung der Gesellschaft, Entschleunigung von Städten auch. Auch mit einem ganz einfachen Prinzip, wir haben einfach nur möbliert und gleichzeitig einen ganz stillen Gedankengang zu diesem Thema gemacht. Ich habe für mich selber, bin ich auch vorausgegangen, habe experimentiert als Tagträumer. Also ich habe wieder ein Objekt aus dem Privatraum, nämlich den Morgenmantel, entführt in den öffentlichen Raum. Und das war eine ganz spannende Erfahrung, nämlich, dass es, das war wirklich überraschend für mich, es war den Leuten, die mir begegnet sind, viel peinlicher als mir selber. Das hätte ich nicht gedacht, und zwar müssen Sie sich vorstellen, meistens haben die Leute mich ja irgendwann dann gesehen, vielleicht 50 Meter Abstand, sie haben sehr interessiert geguckt, aber etwa im Abstand von 20, 30 Metern haben sie weggeguckt. Also sie haben ja nicht in die Augen gesehen. Und das finde ich ganz interessant, darüber nachzudenken, womit hat das zu tun? Es hat sie wirklich peinlich berührt, diese Irritation. Sie haben wahrscheinlich nachgedacht, was soll das, wer ist das, spinnt der und so weiter. Als Tagträumer zu unterwegs sein. Ich glaube, den Begriff habe ich gefunden, die sogenannte Promenadologie, das ist die Spaziergangswissenschaft. Ich träume davon, irgendwann einen Lehrstuhl zu haben. Falls Sie was wissen von so einem Lehrstuhl, bin ich interessiert, darüber zu erfahren. Ich glaube, Promenadologie auch als sagen wir mal, Bildung für den Bürger anzubieten in einer Stadt. Leider sind ja die Stadtflaneure ausgestorben. Also eine Figur, die wir entworfen haben, das ist ein Studierender, Flaneur. Stellen Sie sich mal vor, in Ihrer Gemeinde würden Sie dafür sorgen, dass ein Flaneur gegen Bezahlung angestellt wird. Das wäre einzigartig. Und der müsste ja nicht 100% arbeiten. Das wäre vielleicht auch zu teuer. Aber stellen Sie sich vor, diesen Effekt, ein Stadtflaneur, der in der Stadt, wie früher, mit dem Spazierstock langsam geht, also das wäre schon eine Überraschung, stehen bleibt, irgendwo nach oben guckt, was betrachtet. Sie würden wahrscheinlich auch gucken, was ist denn da so interessant? Also es hätte einen Effekt, der muss gar nichts sagen. Er wäre eine Art Aufmerksamkeitslenker, eine Art Scheinwerfer auf Besonderheiten. Also er würde verführen, ganz automatisch innezuhalten, langsamer zu gehen. Also ein wichtiges Prinzip der Promenadologie ist, langsamer gehen, mehr sehen. Und eigentlich geht es zurück auf eine griechische Richtung, die Peripatetiker. Die haben damals schon entdeckt, dass gute Gedanken entspringen nicht nur dem Kopf, sondern dem ganzen Bewegungsapparat. Ich finde auch spannend, den Begriff Gedankengang wörtlich zu nehmen. Die Gedanken gehen beim Gehen. Also beim Gehen denken, beim Denken gehen. Und Nietzsche, ein Zitat von ihm ist mir sehr geblieben, er hat nämlich mal gesagt, ihm sei jeder Gedanke, der im Sitzen entstanden sei, verdächtig. Und wenn man sich das vorstellt und wenn man unsere Schulen unter die Lupe nimmt, was da verdächtig das rauskommt, also da müssen wir grundsätzlich total umstellen. Also nach Nietzsche läuft da was viel schief. Frage an Sie, wenn Sie an Ihre Gemeinde denken, wo gibt es diese Ruheinseln in der Hektik einer beschleunigten Gesellschaft? Wie steht es mit dem Mobiliar im öffentlichen Raum? Gibt es Liegeplätze? Gibt es Sitzplätze? Mir ist aufgefallen, dass vor ein paar Jahren in Berlin, in der Schweiz ist es aber auch so, dass an Bahnhöfen die Sitzmöglichkeiten reduziert wurden. Und das sind ganz subtile Maßnahmen. Die sind nicht zufällig, behaupte ich jetzt mal. Aber darüber nachzudenken, würde es sich nicht lohnen, das Stadtmobiliar vielleicht auszuweiten, darin zu investieren, auf eine ganz einfache Art. Ich komme zu einem dritten Beispiel. Es geht um ein Hochhaus, die Anonymität in einem Hochhaus. Es geht um ein Hochhaus, hier ist es auf dem Bild, in Rorschach, das älteste Hochhaus, Nachbarschaft auf 14 Etagen, ein bisschen über 50 verschiedene Mietpartien. Auch dort die Feststellung, Anonymität, man wohnt Türe an Türe, weiß nicht, wer der Nachbar ist, man grüßt sich nicht, man blickt sich nicht in die Augen. Und es gibt ein psychologisches Gesetz, es braucht ganz wenig, wenn man das einmal durchbrochen hat, wird man sich am nächsten Tag wieder grüßen. Und das war so die faszinierende Herausforderung, mit Studierenden darüber nachzudenken, was gibt es für Möglichkeiten, diesen Durchbruch zu schaffen. Wieder auf spielerische, humorvolle Art. Wir haben 4 Erfindungen gemacht und 2 kurz vorstellen. Das eine ist, was eine riesen Überraschung war, als ich dann Kontakt aufnahm mit einem Mieter über Monate, auch mir das Hochhaus ansehen konnte, dass die Hochhausterrasse unbespielt ist, eine Bühne der Stadt aus meiner Sicht, halb am Verfallen, ungenutzt, obwohl eine unglaubliche Aussicht ist. Und die erste Erfindung war, wir installieren dort oben ein Kaffee-Terrass, haben das inszeniert, ist wie ein Dampfer auf dem Bodensee. Also für uns völlig unerklärlich, und ich glaube, es hat was mit der Anonymität zu tun, in diesem Wohnhaus, dass diese Ressource nicht genutzt wurde. Und das ist ja ein Faden durch diese Geschichten, Ressourcen zu erkennen, zu nutzen, auf eine einfache Art. War ein unglaubliches Erlebnis, wir haben das geöffnet, einerseits Mieterschaft, aber auch öffentlich. Leute aus der Stadt sind dahergekommen, endlich mal auf diese Hochhausterrasse. Das war die eine Erfindung. Das zweite war, mich hat das als Kind schon fasziniert, ein Klingelboard. Das ist eine Art Geschichtenteppich, der mir da entgegenkommt, diese Namen, diese verschiedenen Kulturen. Und wir haben allen Mieterinnen und Mietern angeboten, dass wir sie besuchen und mit ihnen narrative Interviews durchführen. Das heißt, sie einfach erzählen lassen. Und wir hatten eine große Angst, vor allem die Studierenden, dass es niemanden interessiert. Auch da ist eine Überraschung passiert. Wir kamen fast nicht mehr aus den Wohnungen raus. Also die Leute haben es dermaßen geschätzt, dass ihnen endlich mal jemand zuhört. Und sie können erzählen, was sie wollen. Es gibt keinen Leitfaden. Und wir haben sie dann am Ende des Gesprächs gefragt, dürfen wir einen Ausschnitt aus dem Gespräch verdichten und in kürzeste Nachrichten übersetzen. Und haben dann, gibt einen wunderbaren Fahrstuhl in diesem Hochhaus, und haben auch überlegt, könnten wir den Zweck entfremden. Also die Aufgabe eines Fahrstuhls ist ja eigentlich, Menschen zu transportieren. Und wir haben überlegt, könnten wir nicht auch im Fahrstuhl Geschichten transportieren? Also das als Förderraum benutzen, um Geschichten aus diesem Hochhaus zu transportieren, natürlich bewilligt. Und das hat dann künstlerisch so ausgesehen, Sie sehen da den wunderbaren Raum, der Fahrstuhl. Hier sitzt der sogenannte Fahrstuhlsprecher. Das ist der Nachrichtensprecher, besetzt durch einen Studierenden. Ich habe den Lift umgetauft ins Radio Elevatore. das Liftradio. Und es hat so funktioniert, man hat eben diese, das ist keine Waschmaschine, sondern wirklich dieses, dieser Blick in diesen Fahrstuhl geöffnet, da lief Musik aus dem Radio, ein kleiner Radio. Sobald die Türe zuging, wurde die Musik weggebeamt. Sobald man die Etage gewählt hat, kam im Prinzip wie statt halt Berlin, Zürich, Wien, hieß es dann Etage 7. Es waren immer kürzeste Nachrichten natürlich. Vor einer Woche ist der neue Fahrstuhlsprecher eingezogen, zum Beispiel. Und hat dann nicht da ganz einfache Informationen gegeben über die Menschen in diesem Haus. Zum Beispiel, jemand hat gerade einen runden Geburtstag, jemand war früher, hatte den und den Beruf ausgeübt. Also ganz einfache Dinge, und es kam wirklich dazu, dass über diese Geschichten, über das gemeinsame Lachen, die sind natürlich dann Lift gefahren, rauf und runter, ist genau das passiert. Also dieser Durchbruch, den wir schaffen wollten. Ab dem Tag, ich habe es nicht überprüft im Einzelfall, aber ab dem Tag, behaupte ich, haben sie viele Leute gegrüßt, in die Augen geschaut. Vielleicht auch nachgefragt, vielleicht zum Geburtstag gratuliert. Also es braucht ganz wenig, ist für mich eine Lieblingsfigur, der Fahrstuhlsprecher. Eine riesige Überraschung. Ich habe einen ganz kleinen Nachrichtentisch zu Hause, den ich immer wieder irgendwo einsetzen kann. Also es war Platz, aber natürlich eine riesige Überraschung, wenn man die Tür öffnet und realisiert, da sitzt ja schon einer. Hat man wahrscheinlich noch nie erlebt. Also ähnlich wie beim Brunnen, das Prinzip, etwas, was, man muss kein Geld ausgeben, man muss den Fahrstuhl nicht neu bauen, es gibt ihn schon. Man muss ihn nur nutzen, anders nutzen, überraschend nutzen. Auch hier wieder eine Frage an Sie. Nehmen Sie an, Sie wären besucht worden durch eine Studentin, einen Studenten. Ihnen wäre die Frage gestellt worden, welche Geschichte würden Sie zur Verfügung stellen? Und da finde ich eben ganz spannend, da ist ja auch die Schnittstelle zwischen privat und öffentlich. Was hätten Sie erzählt? Was hätten Sie hergegeben? Welche Kleinstgeschichte? Vierten Beispiel der Meldestelle für Glücksmomente, Ausgangslage, es war im Jahre 2003, ich habe als Journalist gearbeitet und als Soziologe und habe eigentlich in beiden Bereichen, aus beiden Perspektiven die Feststellung gemacht, dass in unserer Gesellschaft das Gesetz gilt, only bad news are news. Nicht nur in den Medien, es ist ein Phänomen, dass Menschen viel häufiger das aussprechen, was noch nicht gelungen ist, was schief läuft und zu wenig darüber reden, aus meiner Sicht, was eben gelingt. Geschichten des Gelingens. Ich habe mal in unserer Tageszeitung den Test gemacht und dann alle Negativmeldungen ausgeschnitten. Ich konnte fast durch die Zeitung hindurchsehen. Ich glaube, dass Medien unsere Welt auf eine Art abbilden, die dem Gelingen nicht ganz gerecht wird. Also ich glaube nicht, dass unsere Welt so schlecht ist, wie sie abgebildet wird. Und hier war eigentlich der Lösungsansatz, ich habe mir die Frage gestellt, gibt es einen Ort, wo man positive Nachrichten melden kann? Gibt es eine Institution? Ich bin auf keine gekommen. Was ich eigentlich eine Tragödie finde, einen Missstand, und habe mir dann vorgenommen, eine solche Anlaufstelle zu gründen. Stellen Sie sich vor, Sie sind irgendwo unterwegs in einer Stadt und treffen auf dieses Bild. Wahrscheinlich wäre das eine Überraschung in mehrfacher Hinsicht. Ein Teil Ihrer Fragen würde wahrscheinlich durch das Schild beantwortet. Offensichtlich kann man hier Glücksmomente melden. Was noch nicht beantwortet ist, dass man dafür sogar ansteht. Dass man sich in eine Warteschlange stellt. Und meine Idee war wie so ein Gegenbild. Mich hat das sehr beeindruckt, dieses Schwarz-Weiß-Bild, 30er Jahre. Menschen stehen an, um Arbeit zu bekommen. Hier stehen sie an. Also ich muss vielleicht sagen dazu, es war eine Jubiläumsveranstaltung. 150 Leute, es ging um Kinderhort, deshalb sind es vor allem Frauen, die hier anstehen. Was ja auffällt, sie haben Glück gemeldet im Rahmen dieser Organisation zum Jubiläum. Ich sammle auch mit meiner Frau zusammen seit 10 Jahren jetzt eben das kleine Glück von Menschen, ist mir ganz wichtig, es geht ums kleinste Glück, um zum Teil Dinge, die unscheinbar sind, die nicht auffallen. Wir haben inzwischen 3.000, 4.000 Meldungen. Ich muss eingestehen, dass etwa die Hälfte von mir selber ist. Und zwar ist es so, dass auch da selber machen. Ich führe seit vielen Jahren Logbücher und manchmal ist es täglich. Durst. Schau, da hat es etwas. Ich bin dann gefragt worden, eben ich finde es wichtig, selber einzugestehen, mir ist es auch wichtig, auch selber zu melden. Und jemand hat dann mal gefragt, die andere Hälfte ist von deiner Frau. Und es ist so, dass sie auch meldet, wir auch oft gemeinsam, aber wir haben natürlich auch viele Meldungen von anderen Menschen, die wir auch nicht kennen. Aber ich möchte auch drei kurz vorlesen, die mit unseren Kindern zu tun haben. Also Kinder sind ja eine unglaubliche Quelle des Glücks. Und wir schreiben uns ganz häufig Einsatzgeschichten auf. Ich mache drei Beispiele, damit Sie so ein Gefühl haben, was das sein könnte. Erstes Beispiel, wenn ich seit kurzem weiß, weshalb ich zwei Ohren habe, damit mir Amira und Malena gleichzeitig etwas zuflüstern können. Unter Geschwistern ist ja auch manchmal ein Wettbewerb. Beide wollen erzählen. Zweites Beispiel, wenn Amira meine Frau und mich eindringlich bittet, wir sollen doch bitte nicht gleichzeitig schimpfen. Sie bekomme sonst ein Durcheinander. Und das dritte Beispiel, wenn Malena fragt, wie denn Pferde eigentlich zum Nachnamen heißen. Einfach das als drei Beispiele, sind ganz kleine Momente. Es reizt mich, die auch sprachlich zu notieren, ihnen Bedeutung zu geben. Ich mache jetzt ein paar Beispiele von anderen Menschen. Ich glaube, man kann gar nicht anders beim Zuhören, als an die eigenen erinnert zu werden. Es gibt ein Gesetz im Storytelling, in den fremden Geschichten spiegeln sich immer auch die eigenen. Ein paar Beispiele. Meine ersten Fingernägel nach jahrelangem Nägel abbeißen. Das ist eine ganz kurze Meldung. Und diese Meldung zeigt eigentlich, dass Glück und Unglück zwei Pole sind. Dass sie untrennbar miteinander verbunden sind. Dass alle Schuhe im Regal stehen. Da ist sehr viel drin. Also es ist drin, dass es nicht allzu häufig vorkommt. Wahrscheinlich, sonst hätte man das nicht gemeldet. Es ist drin, dass es sehr wichtig ist. Wahrscheinlich auch, dass es um einige Schuhe geht. Also man kann sehr viel herauslesen. Für mich sind es wie Gucklöcher in Lebensgeschichten. Obwohl ich nicht weiß, ist es eine Frau, ist es ein Mann, wie alt. Glück im Unglück ist so eine Kategorie, die besonders interessant ist. Als ich erfuhr, dass meine Zähne doch nicht ganz so kaputt sind, wie ich befürchtete. Dass es mir gut geht ohne ihn. Als meine Markenjeans von den Ärzten nicht zerschnitten wurden. Das habe ich selber miterlebt und meine Frau auch. Wir waren auf einer Klassenfahrt eine Woche lang und am ersten Tag auf dem Bahnsteig ist ein 14-Jähriger auf sein Skateboard gesprungen und hat sich gleich das Schienbein gebrochen. Wir haben ihn mit der Ambulanz in den Notfall gebracht und dort wollten die Ärzte ihm zuliebe natürlich, damit er weniger Schmerzen hat, diese Jeans aufschneiden. Und das wäre viel, viel schlimmer gewesen, als die Schmerzen zu ertragen. Also das kleinere Übel war eben diese Schmerzen in Kauf zu nehmen. Dann der Humor. Ich realisiere das auch bei Ihnen jetzt. Also es tut gut zu lachen. Humor ist ein Trampolin ins Glück. Man sagt auch, Humor ist Sauerstoff. Von diesem Stoff sollte es viel geben. Als zwei Frauen kicherten und ich auch kichern musste, obwohl ich nicht wusste, worum es ging. Das zeigt doch diese unglaubliche Kraft des Lachens, des Humors. Man sieht auch bei dieser Veranstaltung, das ist die Leiterin der Organisation, sie nimmt dieses Glück entgegen, einerseits auf einem kleinen Zettel notiert, andererseits auch ausgesprochen, persönlich übermittelt, und man sieht, was das für ein Glück ist, sowas entgegenzunehmen. Wieso nicht häufiger darüber reden, was man gut findet an anderen? Jetzt ist so mir es mal vorgeworfen worden, ich sei ein Glücksschmarotzer. Ich würde von Leuten das Glück einfangen und darauf sitzen bleiben. Das ist natürlich nicht so. Es gibt 4 Stufen bei der Meldestelle für Glücksmomente. Die erste ist das Glück überhaupt wahrnehmen. Glück allein reicht nicht, man muss es auch merken. Man verpasst einiges. Das zweite ist das Glück melden, vielleicht notieren, verschriftlichen, ihm Bedeutung geben. Und das dritte ist eben verbreiten. Das heißt, man sieht da den Bahnhof St. Gallen, der Bahnhof hat wunderbar mitgespielt. Für mich eine Überraschung, aber natürlich ganz toll, dass Sie das in einer separaten Schrift ankündigen, heute zu Gast auf dem Bahnsteig, die Meldestelle für Glücksmomente. Meine Frau und ich haben das auf dem Bahnsteig durchgeführt. Es sind Jugendliche, die da sitzen, eine alte Hermes, ein Instrument, Musikinstrument, es klingt am Ende der Zeile, es ist sinnlich. Eine Faxrolle, hier wird angetippt, was gemeldet wird im Gespräch mit den Leuten. Auch im Zug wurde das angekündigt. Und natürlich eine Irritation, der Bahnhof hat so gut mitgespielt, dass Passanten passieren konnte, sie sind angekommen am Bahnhof, ausgestiegen und dann hieß über Lautsprecher, so, ich bin eingetroffen auf Bahnsteig 2 der Intercity aus Bern, Zürich und so weiter. Und in der Meldestelle für Glücksmomente ist soeben gemeldet worden und dann hieß es vielleicht, als ich an meinem 7. Geburtstag im Auto zum ersten Mal vorne sitzen durfte. Also, und das ist natürlich eine Irritation, aber darum geht es eigentlich bei all den Geschichten, auf eine humorvolle Art und Weise Irritation zu stiften, das Denken in Gang zu bringen, Fragen aufzuwerfen. Man weiß ja, dass der Wert der Fragen eigentlich viel höher ist, das wird unterschätzt, als die Antworten. Fragen öffnen den Geist, Antworten schließen ihn. Also immer wieder Fragen aufwerfen, aber den Leuten überlassen, ob sie die Antwort wissen wollen. Also wir gehen nie, wir wollen die Leute nicht bedrängen, wir geben keine Flyer ab, wir machen keine Werbung. Wir sind einfach da, ganz wichtig, dieses Schild, damit man schnell verorten kann, worum geht es hier. Weil das könnte der Einstieg sein, um ein Gespräch zu beginnen. Das erleichtert es ein bisschen. Frage an Sie, wären Sie da ausgestiegen? Was hätten Sie diktiert ins Notizbuch? Ich behaupte eben, dass man gar nicht anders kann, als sofort an die eigenen Momente erinnert zu werden. Ich habe angesprochen, es gibt 4 verschiedene Stufen, spielerisch eine Art Anleitung zum Glücklichsein. Eben Stufe 1, wahrnehmen, melden, verbreiten, wieder ausschütten. Man kann bei mir auch kostenlos Glück bestellen, 100 anonymisierte Meldungen von anderen Menschen. Und das habe ich vorher nicht gewusst, wenn man das liest, das ist ja nicht das eigene Glück. Also ich bin unglaublich guter Stimmung. Wenn ich schnuppere in fremdem Glück, und ich glaube, die Antwort darauf ist, dass man selber so sehr in den eigenen Geschichten ist. Und da gibt es eine 4. Stufe, das kleine Glück initiieren. Das macht unglaublich Spaß, das sind eben die positiven Streiche. Ein Beispiel, Situation im Feierabendverkehr in St. Gallen, war jetzt im Januar, man steht im Stau jeden Abend, man ärgert sich, dass man wieder warten muss. Warten ist eigentlich die Kunst, in der Zwischenzeit etwas anderes zu tun. Und ich habe zusammen mit einem Künstler, Komponisten, der führt ein 10. künstlerisches Schuljahr, Figuren entworfen, 12 Staufiguren. Jede Staufigur wurde beschienen mit einem Bauscheinwerfer. Die Scheinwerfer waren zentral gekoppelt mit dem Rotlicht. Und es war so, immer wenn rot war, gingen die Scheinwerfer an und diese Figuren wurden zum Leben erweckt. Also hier ist eine Ballerina, also eine Musikdose. Und die hat sich genau dann bewegt, wenn rot war. Sobald grün wurde, zentral koordiniert, ging das Scheinwerfer weg und die Figuren sind eingefroren. Also im Prinzip im Rhythmus von Stop and Go wurden diese Figuren aktiviert. Das ist der In die Ferne Maler, der hat sich ein Motiv gesucht, hat es dann auf die Leinwand gezeichnet, die Farbe ist wieder runtergelaufen, hier in eine Dachrinne und da in einen Eimer und da hat er wieder Farbe bezogen. Also so ein ewiger Kreislauf. Ich finde das eine fantastische Idee. Haben die Jugendlichen mit diesem Komponisten, Musiker zusammen entwickelt. Auch diese Figur, der sogenannte Ewigschnitzer. Es fand dann an mehreren Abenden statt und hat wirklich diesen Effekt, den gewünschten Effekt erzeugt. Nämlich, dass man eine ganz neue Erfahrung gemacht hat. Bisher hat man sich geärgert, jetzt ist der Effekt eingetreten. Oh, ich muss ja schon weiter. Wäre eigentlich gerne noch ein bisschen geblieben. Und das erinnert mich an einen wunderbaren Satz von François Lelort. Glück ist eine Sichtweise auf die Dinge. Klingt vielleicht banal, das ist ein ganz kurzer Satz. Glück ist eine Sichtweise auf die Dinge. In dem Fall sind die Dinge der Stau, den kann ich nicht ändern. Das ist nicht in unserer Macht, den Stau zu ändern. Vielleicht mit illegalen Mitteln, aber jetzt auf spielerische Art und Weise geht das nicht. Aber die Sichtweise kann ich verändern, indem ich vielleicht etwas anderes biete in dieser Zeit. Auch die Leute dazu bringe, mal über diese Situation nachzudenken. Also etwas, was einfach unglaublich viel Spaß macht. Ich experimentiere, wie gesagt, mache Selbstversuche, habe auch die Figur des Bauchpinselers entworfen. Es steht hier als Irritation, heute Spezialangebot, Bauchpinsel zum halben Preis, war natürlich kostenlos. Meine Frau hat mich sehr unterstützt, weil das ist gar nicht so einfach. Sie hat lange Farbtests gemacht. Also welche Farbe ist geeignet, um mit einem Pinsel auf den Bauch zu malen? Also die Idee war, es ist übrigens im Lexikon der bedrohten Wörter Bauchpinsel. Das ist Maussterben. Ist eigentlich ein wunderbarer Begriff. Mir gefällt einfach die Interpretation nicht. Weil eigentlich heißt es ja einschmeicheln. Und ich habe versucht, den Begriff neu zu besetzen. Also im Sinne von ernsthafte Komplimente machen, den Bauchpinsel jemand. Ein riesiges Bedürfnis in unserer Gesellschaft. Und es gab tatsächlich Leute, die haben sich den Bauch pinseln lassen. Also es war nicht eine Wahnsinnsnachfrage, muss ich gestehen. Aber es gab Leute, die haben das Hemd aufgerissen. Und ich habe dann schwungvoll, das geht relativ schnell, wenn die Farbe passt. Dann Hemd zu, Krawatte wieder runter, weiterarbeiten. Aber es geht eigentlich natürlich viel mehr um die Symbolik. Sich wirklich die Frage zu stellen, warum nicht häufiger... Natürlich ganz, ganz ernst gemeint. Anderen sagen, was man gut findet. Und wir haben auf einem Bahnhof Winterthur mit einer Figur experimentiert, mit einem sogenannten Komplimenteverteiler. Der war unterwegs mit Postizetteln und hat eine Notiz geschrieben. Also das, was ich nie vergessen werde, der Komplimenteverteiler hat einem Mann einen Postizettel übergeben, der war gerade beschäftigt am Handy und der hat einen Zettel bekommen. Da stand drauf, Sie tragen ein schönes Hemd. Und er konnte nicht mehr weiter telefonieren. Also, der war so perplex und vor allem hat er sein Hemd studiert. Ich weiß nicht, ob er überhaupt wusste, was er anhat. Also, da kann man mit ganz einfachsten Irritationen eigentlich die Leute wirklich zu einer Unterbrechung bringen, zum Nachdenken. Und das ist eigentlich die Grundidee. Ich komme zum 5. Beispiel. Eigentlich die Meldestelle als Gedankengut, als Haltung übersetzt in die Stadt. Bei der Meldestelle geht es einerseits um Einzelpersonen, die melden. Durch das Weiterverbreiten geht es aber darum, natürlich das gesellschaftlich öffentlich zu machen. Hier geht es darum, ich glaube, ein Phänomen, welches nicht nur in der Stadt Rorschach ist, sondern häufig ist es so, dass man am eigenen Ort, wo man täglich ist, die Schönheiten selber nicht mehr sieht. Man ist ein bisschen blind geworden und sieht vielleicht eher das, was stört. Ich habe festgestellt, in dieser Stadt gibt es eine negative Stadtrhetorik. Es wird viel geschumpfen. gibt viele, die sich ärgern. Ich habe mir überlegt, wäre es nicht ein Versuch wert, eine sogenannte Inventarliste der Schätze der Stadt zu erstellen. Schätze im weitesten Sinn. Und wir haben eine Initiierungsaktion gemacht, 60 Studierende waren auf Stimmenfang in der Stadt und wir haben an einem einzigen Tag, in wenigen Stunden, haben wir eine Inventarliste erstellt mit 170 Treffern. Wir haben drei Kategorien gehabt, verlorene Schätze, vergessene Schätze und schlummernde Schätze. Haben die zusammengetragen, haben die auf einer Stadtkarte kartografiert, es gab extra einen Schatzkartograf, haben die auch eine Legende erstellt, kategorisiert und ein Schatzmelder hat auf dem wunderbaren Leuchtturm das ausgerufen, in den See hinausgeposaunt, in die Stadt hinein, um das bewusst zu machen. Und ich bin bei der Aktion, eigentlich bei der Idee gelandet und habe das dem Stadtrat vorgeschlagen, habe gesagt, wieso nicht eine neue Stelle schaffen? Ich glaube sowieso daran, dass wir, wenn wir an die Zukunft denken, es braucht neue Berufe, die direkt dem Gemeinwesen zugutekommen und habe ihnen gesagt, stellt doch einen städtischen Schatzsucher an. Und das ist auf ein Schmunzeln gestoßen, aber ich bin nicht ganz ernst genommen worden. Ich habe dann jeden Monat wieder angerufen, wie steht es überhaupt jetzt mit dem Schatzsucher? Und es ist eigentlich eine riesige Überraschung passiert. Ein halbes Jahr später war der budgetiert. Unglaublich. Und ich habe immer gesagt, es ist nicht wichtig, wie beim Flaneur, der muss nicht 100% arbeiten. Es reicht, es geht ums Bewusstsein. Es reicht, wenn es 10% sind. Und tatsächlich, ich durfte ein Jahr später die Stelle ausschreiben. Im St. Galler Tagblatt war eine Stellenbeschreibung, ich durfte den Wortlaut selber formulieren, Schatzsucher, Schatzsucherin gesucht, 10 Stellenpatienten mit den Hauptaufgaben aufspüren und entdecken vergessener, verschütteter oder noch schlummernder Schätze der Stadt, deren Recherche, Dokumentation und öffentlich machen. Ich habe wieder gehofft, dass es drei gute Bewerbungen gibt. Wir bekamen 37. Und interessant war, gleichzeitig waren die Stadtratswahlen, darüber hat gar niemand gesprochen. Also über diesen Prozess, wir haben dann 8 Bewerbungsgespräche geführt und eine Person ausgewählt, einen Mann, Verleger, Journalist, der eine ganz besondere Wahrnehmung hat aus der Stadt selber. Wir hatten aber Bewerbungen bis Berlin, Bonn, Hamburg. Und das ist doch absurd, dass jemand sich bewirbt für eine 10%-Stelle aus Berlin. Und zwar war das eine promovierte Archäologin. Ich weiß nicht, ob sie die Stelle ganz richtig verstanden hat, aber wir hatten wirklich, ich habe dann sozusagen eine soziologische Auswertung gemacht und wir hatten ein ganzes Berufsalphabet von A bis Z, von Archäologen bis Zimmermann. Und ich habe realisiert, weil ich wollte wirklich dem auf die Spur kommen, wie beim Glöckner, womit hat es zu tun, dass 37 Leute, egal wie weit weg sie wohnen, unbedingt diese Stelle wollen? Gut, ich muss sagen, ich hätte auch gerne einen Telefonbucheintrag, Mark Rittling, Schatzsucher. Weil, aber ich glaube, das Phänomen, das dahinter steckt, hat was mit unserem Kind zu tun. Das Kind in uns. Wer möchte nicht Schatzsucher sein, Schatzsucherin sein? Eine wunderbare Aufgabe. Ich habe eine Definition geschrieben, was aus meiner Sicht das Potenzial eines Schatzsuchers auf die Art ist. Für mich ist es eine Art positiver Detektiv. Ich habe eigentlich auch da wieder das Prinzip übernommen, Formulierungen, die es aus dem Kriminalistischen gibt, sachdienliche Hinweise, ins Positive zu übersetzen. Und wir bekamen wirklich aus der Bevölkerung immer wieder Hinweise, also der Schatzsucher, handgeschriebene Briefe, der Taxifahrer, der sofort bremst und das Fenster runterlässt und kurz was meldet. Also ganz schöne Geschichten. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein Massenphänomen wurde, aber es gab doch 130 Meldungen im ersten Jahr direkt aus der Bevölkerung. Das andere ist, dass wir eine Kooperation hatten mit der Tageszeitung, das war ganz wichtig, nämlich dass ein Jahr lang, also im zweiten auch, immer am Samstag, in der Samstagsausgabe war, das ist jetzt Barbara Gammensit, die zweite Schatzsucherin, ein Bericht über einen spannenden neuen Schatz. Was kann das sein? Zum Beispiel ein Gewölbekeller, fünfteilig, leerstehend, niemand wusste in der Stadt von dem. Also so auf der Location-Ebene, bis zu eben, was ich noch spannender finde, immateriellen Schätzen, den Talenten, Ressourcen der Menschen in dieser Stadt, die irgendwas Besonderes zu bieten haben. Niemand weiß davon und dass über so eine Initiierung eben diese Schätze sichtbar werden. Ich denke an eine Tagesmutter, die einfach in einem Stadtpark jeden Tag zur Verfügung steht, kostenlos. Kinder als Tagesmutter, da beaufsichtigt, eine unglaubliche Tätigkeit. Die jüngsten Derwische der Stadt, 9-10-Jährige. Der letzte Bootsbauer der Stadt. Also eigentlich ist Teil auch einer Wertschätzkultur, die ich gestern auch nachgelesen habe über das Referat. Ganz vieles, was gestern besprochen wurde, zeigt sich hier eigentlich wieder in der Haltung, in der Philosophie auf Stadtebene. Das sind die beiden. Links Richard Lehner, im ersten Jahr Schatzsucher, Journalist. Rechts eine Opernsängerin, Barbara Gammensind, auch ausgestattet mit einer wunderbaren Wahrnehmungsfähigkeit. Sie haben sich nach den 2 Jahren zusammengeschlossen, weil sie sind von der Stadt in die Selbstständigkeit entlassen worden. Und zwar war das auch ganz in meinem Sinne. Das ist nicht einfach nur eine schöne Formulierung, sondern das ist Sinn des Empowerments. Also etwas initiieren, unterstützen, anschieben, aber nachher soll es ja selber funktionieren. Und zum Glück verstehen sich die beiden. Die arbeiten jetzt zusammen, machen ganz spezielle Stadtführungen, sammeln weiter, geben in diesem Jahr ein Buch raus über die gesammelten Schätze. Also irgendwie geht das Ganze weiter, ohne dass die Stadt das weiter finanzieren muss. Ich sehe, eigentlich ist meine Zeit, glaube ich, schon fast abgelaufen. Darf ich noch den Bogen schließen? Dann eine Frage an Sie wieder. Was würden Sie melden, wenn Sie an Ihren Ort denken, außerhalb der offiziellen Sehenswürdigkeiten? Ich komme zum letzten Beispiel, zum 6. kleinen Geschichte, wie man an sowas rangehen könnte. Und zwar Titel Fragen an eine Stadt, Ausgangslage. Ich habe festgestellt in meiner Arbeit auch sonst, dass es wirklich viele Menschen gibt, die sozusagen an ihrem eigenen Geschichtenstau zu ersticken drohen. Das finde ich eigentlich was ganz Schreckliches. Tod durch Geschichtenstau. Also viele Menschen, die haben niemanden, der richtig zuhört. Und wir haben überlegt, könnten wir da ein Angebot schaffen und haben über die Medien angekündigt, das war eigentlich immer das Prinzip, öffentlich machen, die Leute einladen, einbeziehen, verführen. Wir haben angeboten, eine Sofastunde auf dem Marktplatz und haben im Theater St. Gallen 8 wunderbare Sofas kostenlos ausleihen können. Und haben die einfach in der Stadt verteilt, aufgestellt und hatten wieder Angst, da kommt niemand. Ich muss vielleicht auch dazu sagen, die Erstbesetzung der Sofas ist klar, die haben wir geregelt mit Leuten, die wir so stark kennen, um das Eis zu brechen, aber die Sofas waren immer besetzt, wenn die Grundvoraussetzung da ist. Jetzt war es wirklich so, was ich nie vergessen werde, ein Mann, der ist mit einem dicken Bundesordner gekommen, der wollte endlich sein Leben erzählen. Also, wenn man sich das mal überlegt, was da für ein Bedürfnis brach liegt, einfach zu gewährleisten, dass es genügend Zuhörerinnen und Zuhörer gibt. Es gab fantastische Szenen, Bilder. Gleichzeitig wurde diesen Menschen aus den Cafés rundherum Getränke serviert, kostenlos. Sie wurden eingeladen. Die Studierenden haben zugehört und haben nachher als Quintessenz versucht, Fragen, die in diesen Gesprächen heraushörbar waren, zu verdichten. Wir haben dann diese Fragen durch eine Heroldsfigur ausgerufen in der Stadt. Und zwar auf 3 Stadtebenen, einerseits auf dem höchsten Turm auf dem Kirchturm, dann in der Stadtebene und natürlich auch in der Unterwelt. Also ich habe das auch rausgehört beim Akkordeonisten, das Erschüttern des Stadtkörpers. Vielleicht haben Sie es auch gehört. Also ganz wichtig, die Fragen zurückzubringen. Wir haben sie dann gedruckt, 101 Fragen an eine Stadt, so viele wie es Kneipen gibt in Rorschach, haben wir Fragen formuliert und haben die in 70 öffentlichen Toiletten ausgehängt. Das sind die stillen Örtchen, da hat man Zeit, mal irgendwas mitzunehmen. Und unten stand aber die Aufforderung, nehmen Sie noch einfach zwei Fragen mit und speisen Sie ein ins Stadtgespräch. Ich lese mal zwei, drei Fragen, jetzt gerade die ersten vor. Rorschach, schminkst du dich hin und wieder? Wird dir die Beachtung geschenkt, die du verdienst? Wo trifft man dich privat? Bist du humorvoll? Wie bringst du deine Bewohnerinnen und Bewohner zum Schmunzeln? Und so weiter. Frage an Sie. Da ist noch ein L verloren gegangen. Welche Fragen hätten Sie längst? Ich möchte zum Schluss kommen und Ihnen dieses Buch ans Herz legen. Es liegt auch hier draußen. Das ist die Dokumentation dieses Projekts Stadt, das Bühne. Es sieht aus wie ein Bildband. Ich kann Ihnen verraten, es sind 112 Textseiten versteckt im Buch. Ich wusste nicht, dass man das machen kann, Texte verstecken. Es ist auch die Idee, wirklich diese Metapher aufzunehmen, auf den Bildern Bühnen zu zeigen, Kulissen zu zeigen. Und wenn man hinter die Kulissen sehen will, muss man den Vorhang öffnen. Wie das geht, muss man selber herausfinden. Ich komme zum Schluss, die Quintessenz. Etwas, was sich durchgezogen hat bei allen Geschichten, die ich jetzt erzählt habe, ist das Lob der Kleinheit. Also mir ist es ganz wichtig, mit einfachsten Mitteln sich nicht Hürden aufbauen, Wahnsinnsprojekte entwerfen, die einfach schon an den Finanzen scheitern. Kleine Handgriffe können bereits den Unterschied machen. Dann eine These, die ich immer wieder auch in Zusammenarbeit erlebe, die einen haben Geld, die anderen Fantasie. Wenn man keine Fantasie hat, kommt das sehr teuer. Es gibt auch Einzelne, die beides haben. Stadtfiguren, auf die mehr zu achten, sie vielleicht auch zu erweitern, dieses Potenzial. Ich habe da mal aufgelistet, es gibt unglaublich viele, auch in Österreich, in Wien, der Zettelpoet zum Beispiel, der eine Wahnsinnsarbeit macht, finde ich. Poetisierung des öffentlichen Raums. Und wenn man sich fragt, was ist eigentlich das Potenzial der Stadtfiguren? Aus meiner Sicht verlangsamen sie das Stadttempo, sie verzaubern, verführen, sie werfen Fragen auf, sie entkrusten Festgefahrenes. Also ich glaube, dass da ein Riesenpotenzial ist. Ich möchte mit diesem Satz enden, weil das meine wichtigste Botschaft ist, dass es die Menschen sind, auch in einer Stadt, die eine Stadt besehen. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören.
Im Moment ist die Meldestelle für Glücksmomente stark frequentiert. Tolles Beispiel für Stadtentwicklung als sozialer Prozess, könnte man auch sagen. Mich hat es immer schon gewundert, wenn man Stadtentwicklung vor allem immer als eine physische Maßnahme gesehen hat. Okay, es gibt die Möglichkeit, jetzt Fragen zu stellen. Direkt an Marc Ricklin machen wir ungefähr eine halbe Stunde. Wenn jemand eine Frage stellen möchte, bitte dann aufstehen und warten, bis das Mikrofon kommt, damit wir die Frage alle gut verstehen. Okay, es geht los. Wer möchte etwas melden, etwas fragen, etwas bemerken, bitte. Thomas Stadelmann, Gemeindevertreter in Höchst.
Also meine Frage wäre, ob die Meldestelle für Glücksmomente nur regionale Glücksmomente annimmt oder auch internationale. dann hätte ich noch ein paar zu liefern.
Sehr schön. Freuen wir uns darauf. Also selbstverständlich, es ist absolut offen. Es ist auch so, dass die Idee inzwischen an verschiedenen anderen Orten gibt, seit 2007 in Wien zum Beispiel. Wenn man auch bei Google eingibt, kommt man eigentlich sofort auf die Homepage der Wiener. Ich wollte eigentlich nie eine Homepage machen, ich wollte es eben ganz klein lassen. Meine Philosophie ist so das kleine Steinchen, das man ins Wasser wirft und dann Kreise zieht. Es gibt eine in Holland seit letztem Jahr. Also es verbreitet sich, aber wir nehmen sehr gerne Ihr Glück entgegen. Danke.
Ich komme mal näher. Okay. Wunderbare Projekte, das war toll zuzuhören und zu sehen. Wir haben uns in unserer Murmelrunde gerade über die Idee der Nachhaltigkeit unterhalten. Also bei ein paar Projekten klang ja so an, da entsteht ein Job daraus oder es wird fortgeführt. Wie weit war das, oder wie soll ich sagen, liegt es im Wunsch der Natur, dass das quasi, wenn ihr dann mal weg seid, mit eurer, ich glaube, viertägigen Intervention, dass da vielleicht was zurückbleibt für die Bürgerinnen und Bürger oder dass das selber aufgegriffen wird. Zum Beispiel beim Hochhaus, ich habe irgendwie gedacht, Wahnsinn, so eine Terrasse ist ja irre. Gab es da so eine Idee der Anwohner zum Beispiel zu sagen, Mensch, da machen wir jetzt einen Café draus? Oder also diese Idee von aufgreifen, weitermachen, selbst nach eurem Weggang?
Also eine ganz wichtige Frage, die mich immer sehr beschäftigt hat, muss vielleicht vorausschicken, eben, dass es ein Projekt der Fachhochschule ist, hat auch eine Schwäche, weil es einfach in der Struktur nur alle 6 Monate ist. Es sind 4 Tage und ich habe versucht, eigentlich aus Eigeninteresse, aus meiner Leidenschaft heraus, die Verbindung zu schaffen zwischen dem einen Kapitel zum nächsten und dazwischen ist immer einiges geschehen. Also jetzt konkret beim Hochhaus war es so, ich hatte Kontakt mit einem Mieter, der mich heute noch anruft, eigentlich sozusagen der Gatekeeper. Wir hatten bei jeder Geschichte einen Mentor aus der Bevölkerung, mit dem wir ganz eng zusammengearbeitet haben. Also er war der Experte, hat uns die Türe geöffnet. Und wir haben versucht, auch wieder auf spielerische Art eine Nachhaltigkeit in dem Sinn zu erzeugen, dass wir einen Teil des Mobiliars, das wir verwendet haben bei diesem Café, haben wir dort zurückgelassen. Also bei jeder Geschichte gibt es Hinterlassenschaften im Stadtkörper und wollten dazu verführen, dass die Leute jetzt, wenn das Mobiliar mal dasteht, dass sie das auch nutzen. Meines Wissens ist es wenig genutzt worden, bis nicht genutzt worden. Also der Effekt, der im Fahrstuhl entstanden ist, war viel nachhaltiger als das Nutzen dieser Terrasse. Es ist auch so, dieses Hochhaus ist inzwischen renoviert worden, zum Teil leider auch die Mieterschaft ausgetauscht worden. Die Wohnungen sind viel teurer geworden, ist auch eine Art von Verdrängung, die vielleicht auch einfach passiert, weil es notwendig war, dieses Haus zu erneuern. Aber wir haben in dem Sinn immer versucht, Nachhaltigkeit zu erzeugen. Es ist aber ganz schwierig, auch diese Nachhaltigkeit zu messen. Also es gibt ein paar Belege, die eindeutig sind. Schatzsucher ist eine Geschichte, die über Jahre jetzt auch sehr, sehr häufig in den Medien transportiert wurde. Dadurch, durch diese Wiederholung, diese Erinnerung, glaube ich, dass das Bewusstsein sich bei gewissen Leuten, würde es mal einschränken, auch verändert. Man darf es aber auch nicht überbewerten. Also ich habe zum Beispiel festgestellt, dass diese Tageszeitung, die einzige, die es gibt in diesem Ort, die hat nur eine gewisse Bevölkerungsschicht abonniert. Und die anderen erfahren das gar nicht. Und wir haben deshalb auch Formen gesucht, wie wir direkt im Stadtkörper, zum Beispiel mit Balkontexten, Geschichten transportieren in kürzester Form, indem man darüber stolpern kann, ohne eine Zeitung abonniert zu haben. Das ist ein großes Thema für mich. Was gibt es für andere Wege?
Sehr spannend, dass ihr dann zum Teil aus der Öffentlichkeitsarbeit heraus solche Dinge entwickelt habt oder eben aus der sozialen Arbeit. Das ist wunderbar, diese poetische Besetzung dieser eigentlich kühlen Instrumentarien.
Ich muss vielleicht dazu sagen, meine Grundidee war eigentlich bei allen Inhalten, hier ging es um Öffentlichkeitsarbeit, warum theoretisch darüber reden. Wenn man das praktisch ausüben will, muss man aber zuerst ein Ereignis produzieren. Und dadurch ist die erste Geschichte entstanden. Also das ist eigentlich die Entstehungsgeschichte. Und dann hat sich das Ganze verselbstständigt.
Bitte noch eine Anschlussfrage, ja, sehr gern.
Also ich bleibe gerade mal bei dem, was Sie gesagt haben zum Thema ein Ereignis produzieren, weil ich kenne aus dieser ganzen Debatte der Partizipation und Bürgerbeteiligung, entweder es gibt einen Initiator, der dann andere dazulädt und dann gibt es ein Ereignis oder das Ereignis wird gemeinsam gefunden, also wie ein gemeinsames Thema. Mich würde da sehr interessieren, wie Ihre Kollegin und Sie das gemacht haben, also in den 6 Monaten darauf hinarbeiten, es soll ein neues Ereignis geben. Ist es was, was zwischen Ihnen und dem, Sie haben ja schon genannt, es gab einen Gatekeeper, ist es was entstanden zwischen Ihnen dreien oder waren da schon die Studentinnen und Studenten irgendwie beteiligt in irgendeiner Form? Also wie kommen diese Ereignisse als Initialidee zustande?
Da ist auch ein Schwachpunkt durch die Struktur. Ich hätte am liebsten immer die Studierenden im Prinzip in diesen 6 Monaten schon beigezogen. Das ist einfach organisatorisch nicht möglich. Ich habe auch keinen Zugriff auf die. Das heißt, ich habe in den 6 Monaten mit verschiedensten Leuten zusammengearbeitet. Also ich war immer im Gespräch auch mit dem Stadtrat, ich war im Gespräch mit Einzelnen aus der Bevölkerung. Ich habe mir thematisch, vieles hat sich ja, eine Geschichte, die nächste ist ja herausgewachsen aus der letzten, hat sich zum Teil auch organisch ergeben. Und da ging die Recherche los, mit Leuten zu reden, Interviews zu machen, wie ein Netzwerk zu erstellen bei jeder Geschichte. Auch Teile aus diesen vorgefundenen Geschichten bereits wieder zu veröffentlichen, damit das im Gespräch bleibt. Wenn die Struktur anders wäre, wäre mein Wunsch, man würde wirklich die Studierenden viel, viel früher einbeziehen, auch dort vielleicht mehr aus der Bevölkerung. Das war durch diese Grenzen einfach immer nur punktuell möglich.
Bitte, in der Mitte, Kuno Sohm, Organisationsentwickler in vielen partizipativen Prozessen beteiligt.
Noch, ich meine, Rorschach hat mit der Fachhochschule jetzt eine gute unterstützende Struktur auch. Wie war die Zusammenarbeit oder die Aufnahme von der Stadtverwaltung, also von der Politik? Wie stolz ist die Stadtverwaltung oder die Politik jetzt auf dieses Projekt oder geworden?
Ich würde so sagen, ich glaube, ich erzähle natürlich jetzt meine Sicht, dass ich sie ein Stück weit verführen konnte zu etwas, was sie vielleicht nicht von Anfang an verstanden haben. Also nehme ich das Beispiel Schatzsucher. Eben, sie haben geschmunzelt, sie haben irgendwann Ja gesagt und ich habe für mich, ich glaube, es ist die Summe von 3 Gründen, warum die Wahrscheinlichkeit sich erhöht hat, dass sie darauf eingestiegen sind. Der erste Grund ist, ich habe ihnen immer gesagt, machen wir das sowieso. Die Frage ist einfach, in welcher Stadt. Ihr seid erste Wahl. Und aber das war nicht eine Strategie, das ist es eher im Rückblick, ich wollte es wirklich sowieso machen. Ich habe so an diese Idee geglaubt und ich glaube auch, dass die nicht von Rorschach abhängt. Jede Stadt würde das verdienen. Und jetzt passiert natürlich im Kopf eines Politikers, das will er auf gar keinen Fall, dass die Geschichte in der Nachbarschaft stattkommt, in einer anderen Stadt und im Nebensatz heißt immer, eigentlich wollte man es in Rorschach machen, die wollten nicht. Also das war das Erste. Das Zweite für mich ganz, also die Unabhängigkeit, sagen, ich frage nicht um Erlaubnis. Machen tue ich sowieso. Zweiter Punkt, die Niederschwelligkeit finanziell. Es ist finanziell so niederschwellig. Normalerweise würde es heißen, schmunzeln, tolle Idee, tut uns leid, wir haben leider kein Geld. Das geht hier nicht. Die Ausrede funktioniert nicht. Und dann gab es noch einen dritten Punkt, die Idee war immer öffentlich ausgesprochen. Man musste öffentlich Nein sagen zu dieser Idee. Und die Summe dieser 3 Faktoren, also ich war selber überrascht, dass es im Budget war nach einem halben Jahr. Ich dachte, es geht viel länger. In dem Sinn, ich glaube, gerade der Stadtpräsident, wir haben das heute nicht auf der gleichen Bühne, er hat trotzdem Ja gesagt und er hat so richtig realisiert, dass da was dran sein muss, als seine Frau kommt aus Brasilien, als die ein Medium in Brasilien darüber berichtet hat und als er ist auch Nationalrat im Bundeshaus ständig auf diese Geschichte angesprochen wird, da hat er irgendwann überlegt, was ist denn da so? Ich glaube, da ist langsam ein Bewusstsein entstanden. Ich glaube aber, dass heute noch wir die Geschichte anders erzählen, was es eigentlich ist. Also in dem Sinn, ich bin sehr dankbar, es war nie ein Abhängigkeitsverhältnis, es war nicht ein Auftrag der Stadt, ich habe den mir selber gegeben, aber wollte natürlich ein Gespräch sein mit Ihnen, ich wollte das auch dort diskutieren, ich wollte, dass Sie darauf reagieren, ich wollte, dass Sie auch gewisse Dinge unterstützen, übernehmen, aber ich hatte immer freie Hand. Ich bin aber sehr dankbar, dass Sie wirklich so mitgemacht haben und heute noch, das war ja auch eine Frage, sehr positiv über diese Geschichten reden und auch bedauern. Die Fachhochschule ist nämlich leider umgezogen. Jetzt im Januar sind die nach St. Gallen, was ich sehr bedauere. Und das gibt natürlich auch eine Veränderung in diesen Geschichten. Aber vielleicht noch ein Nachtrag auch zur Nachhaltigkeit, was ich ganz toll finde im Sinne von Empowerment. Es gibt Leute aus der Bevölkerung, das hätte ich auch nicht erwartet, die haben selber begonnen, Figuren zu entwerfen. Also plötzlich gab es einen Sehpianisten, ein Freund von mir, der auch immer wieder tätig war, der hat sich da auch bezogen darauf, war aber seine Idee, hat es selber entwickelt. Es gab plötzlich einen Stadtblocker und es gab plötzlich ein ganz geheimnisvolles Buch, das aufgetaucht ist in der Stadt. Es war ein jahrelanger Rätsel, es gab immer wieder neue Bücher. Man wusste nicht, woher die kommen, von wem die sind. Bücher, die in einer Kunstform auch sehr kritisch sich geäußert haben über die Stadt. Es war etwa ein Jahr lang, also ich fand es ganz toll, für andere war es ein Ärgernis, dass sich die Person nicht bekennt, die sich über diese Stadt äußert. Aber in dem Sinn ist einiges wirklich nachher entstanden, was nicht mehr in unserer Kontrolle auch war.
Danke. Ganz hinten. Würdest du bitte aufstehen kurz? Danke.
Mich würde interessieren, wie geht es jetzt weiter, wenn die Studenten nicht mehr da sind, die Studentinnen? Sind das Menschen aus der Bevölkerung einfach, die Sie kennen? Oder wie machen Sie das?
Also was man einfach ganz klar sagen muss, ist, dass die Situation total verändert. Das ist wirklich so. Da muss man sich gar nichts vormachen. Meine Idee war ja überhaupt, wenn es um Bildung geht, das vor der Haustüre nicht zu vergessen. Was da vor der Haustüre liegt, eben in dem Sinn war dieser Fachbereich Soziale Arbeit jetzt zufällig in Rorschach, eine hochinteressante Stadt mit 45% andere Kulturen, eine spannende Geschichte, auch viele soziale Fragen, die da brennen. Jetzt wird sich das zwangsläufig wirklich verändern. Ich werde teilweise vielleicht immer noch einen Bezug suchen, auch mit Studierenden, aber eigentlich sind wir jetzt auch wieder an einem spannenden Ort, auch uns dort einzumischen, dort uns Fragen zu stellen. Und ich denke wirklich, wir haben das ja jahrelang gemacht, das ist übergegangen auf Einzelne aus der Bürgerschaft und ich glaube auch da gilt irgendwann das Gesetz. Sie müssen es jetzt auch selber machen. Und die Geschichte des Glöckners, die ist wirklich nachhaltig, das ist ja ein wunderbares Beispiel, wo Bürger das übernommen haben. Ich beobachte das nur aus der Ferne und freue mich. Irgendwann muss es so funktionieren, glaube ich.
Okay, wir nehmen noch, wenn es gibt, ein, zwei Fragen und dann begeben wir uns in den Sinkflug des Mittagessens. Bitte. Richard Walch, Gemeindeentwickler in Bludenz.
Ich muss in die Richtung reden. Mich interessiert es vom Publikum her, wer Bludenz betroffen da sitzt. Wenn ihr nur kurz ein Handzeichen geben, bitte. Eins, zwei, drei, vier. Danke.
Okay. Okay. Mich freut es sehr, wir haben am Dienstag mit Europa begonnen und enden heute am Sonntag direkt vor der Haustüre. Es war ein sehr ermutigender Vortrag, gerade die drei Elemente vor der eigenen Haustüre, dann selbst beginnen. Ich habe das wunderbar gefunden, dass der das Konzept macht, auch immer auch selbst übt, auch selbst dabei ist, ist, glaube ich, ganz, ganz ein wichtiges Element und die Kleinheit, die uns ermutigt, dass wir etwas tun können. Herzlichen Dank, Marc Ricklin.